Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören.
For some parts of the Australian community, we're facing the prospect that we'll have what are called news deserts.
Teile Australiens werden zu Nachrichtenwüsten verkommen. Es wird Regionen geben, über die einfach gar nicht mehr berichtet wird. Das hat uns vor einigen Monaten der australische Journalist David Killick erzählt. Denn seine frühere Arbeitgeberin, die australische Nachrichtenagentur AAP, stand kurz vor der Schließung. Das Problem, anders als hier in Deutschland, wo Medien von vielen verschiedenen Nachrichtenagenturen mit News versorgt werden, ist die AAP in Australien die einzige Nachrichtenagentur, die aus allen Teilen Australiens berichtet. Und dementsprechend groß war dann auch der Aufschrei, dass diese Berichterstattung wegfallen sollte. Nun aber kommt es doch anders. Dazu gleich mehr. Als erstes aber blicken wir auf etwas, das wir ständig in der Hand haben. Mein Smartphone hat mir heute schon das Wetter, die Nachrichten und Mails gezeigt. Ich habe darüber Radio gehört heute Morgen und ein paar Textnachrichten versendet. Ich hatte mein Smartphone also schon einige Male heute in der Hand. Wie oft, das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Gerade in Corona-Zeiten, wo Smartphone, aber auch Computer noch mal intensiver bespielt wurden als ohnehin schon, stellt sich die Frage, wann wird denn aus viel Smartphone-Konsum zu viel? Vor allem Eltern sind da oft unsicher, wie viel digitale Medienzeit sie ihren Kindern erlauben sollen. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte und die Krankenkasse DAK haben heute ein Pilotprojekt zum Thema gestartet. Das Mediensucht-Screening soll krankhaftes Medienverhalten bei Teenagern schneller erkennen lassen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Christine Enenkel gesprochen. Sie ist Leiterin der DAK-Landesvertretung Sachsen. Und als erstes habe ich sie gefragt, ab wann denn überhaupt von einer Mediensucht gesprochen wird.
Wir beobachten seit Längerem in unseren Kinder- und Jugendreporten, dass psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen zunehmen. Und das bringen wir direkt in Zusammenhang mit der verstärkten Nutzung von Medien. Das heißt, Medien, da verstehen wir Tablets drunter, Computer, Gaming, Social Media. Im Grunde hat heutzutage ja fast jedes Kind ab 10 bereits ein eigenes Smartphone. Und da gibt es ganz viele Dinge. Und was für uns wichtig ist, ist zu unterscheiden, was ist denn ein normales Medienverhalten und was ist denn schon ein krankhaftes Verhalten. Und durch Studien haben wir ermittelt, auch gerade jetzt in Bezug auf Corona, dass jedes achte Kind bereits gefährlich bis krankhafte Nutzung von Gaming sozusagen betreibt auf seinem Handy, beispielsweise auf dem Tablet. Und im Bereich Social Media ist es jedes neunte Kind, wo man schon sagen kann, ist ein verändertes, nicht mehr gesundes, normales Verhalten und Umgang mit Social Media.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie bringen diese psychischen Erkrankungen direkt in Zusammenhang mit der Mediennutzung. Warum denn?
Es gibt eine Studie, wo jetzt auch eingeschätzt worden ist, dass eine pathologische und riskante Internetnutzung und digitale Spiele nach den Kriterien der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, mittlerweile auch eingeordnet sind in den ICD-Schlüssel. Also es ist tatsächlich so, dass riskantes Nutzungsverhalten als Krankheit zählt und es ist zugeordnet in den Bereich der psychischen Erkrankungen.
Ja, wann ist es denn dann riskant? Also wann ist es zu viel?
Ja, das ist komplex. Und zwar, das gibt es eben kein Schwarz und kein Weiß. Und deswegen gibt es einen Screening-Fragebogen, Mediensucht-Screening-Fragebogen. Der ist entwickelt gemeinsam mit Ärzten und auf wissenschaftlicher Basis. Und die Grundlage ist die sogenannte GADES-ACK-Skala, Gaming Disorder Scale for Adolescents. Und dadurch kann man durch verschiedene Fragen, die die Kinder und Jugendlichen beantworten, genau feststellen, nach einer Skala und Auswertung, in welchem Bereich befindet man sich jetzt. Normalbereich, riskant oder ist es schon krankhaft? Und es gibt eine Punktzahl, das wird entsprechend auch bewertet. Und danach richten sich dann auch die Empfehlungen der Kinder- und Jugendärzte, ob es ausreichend ist, einfach nur mal darüber zu sprechen, zu thematisieren oder bereits eine Überweisung an eine psychiatrische Praxis für Kinder und Jugendliche erforderlich ist.
Und wer macht dann diese Tests? Also wenn Eltern irgendwie bemerken, mein Kind ist vielleicht sehr, sehr viel am Smartphone oder wer wird da dann hingeschickt, dieses Medien-Screening zu machen?
Genau, das ist uns wichtig, dass bei dem Frühwarnsystem, wir haben das integriert in die Jugenduntersuchungen, also in die bekannten U- und J-Untersuchungen. Da fordern ja im Grunde alle Kinder- und Jugendärzte und auch die Krankenkassen immer auf. Und das wird sehr gut auch wahrgenommen, das ist etabliert. Und ein Bestandteil, da haben wir das integriert, ist jetzt dieses neue Mediensucht-Screening.
wenn jetzt ein, sag ich mal, problematisches Verhalten dort festgestellt wird, was wird dann zum Beispiel gemacht?
Wie geht es weiter? Genau. Also wir haben, denke ich, also verschiedene Stufen. Im ersten Schritt ist es so, dass man erstmal ins Gespräch kommt mit den Eltern und überlegt, kann die Familie alleine durch Veränderungen im Verhalten, im familiären Ablauf, durch weitergehende Informationen jetzt hier dort schon eine Veränderung herbeiführen. Klappt das nicht, sagt man, oh, okay, das braucht jetzt schon etwas professionellere Beratung. Dann gibt es eine neue ausgebildete Online-Anlaufstelle am UKE in Hamburg. Kann man auch im Internet finden unter computersuchthilfe.info. Und hier kann man sich weitergehende Beratung online hier in Anspruch nehmen. Und wenn das auch nicht ausreicht, dass man sagt, es ist jetzt nur eine Information und Beratung, ich brauche dauerhafte Betreuung in der Facharztpraxis, dann kann der Kinder- und Jugendarzt, bei dem die J-Untersuchung durchgeführt wird, auch gleich eine Überweisung ausstellen an eine psychiatrische Praxis für Kinder und Jugendliche, die dann über einen längeren Zeitraum die komplette Begleitung des jungen Menschen übernehmen.
Das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das ist ein Konzept, was wirklich beim Individuum, beim Teenager, beim Jugendlichen ansetzt. Müsste sich aus Ihrer Sicht auch strukturell noch was ändern beim Thema Mediensucht?
Also ich denke, dass das Allererste ist, dass man es erstmal in den Mittelpunkt der Gespräche bringt. Denn wenn wir uns diese Vorsorgeuntersuchungen, die etabliert sind, anschauen, da sprechen wir da über Ernährung, wir sprechen über Gewicht. Und aktuell ist die Frage noch drin, wie lange schaut man am Tag Fernsehen? Wenn man aber in die Realität schaut, Kinder schauen heutzutage im Grunde fast kein Fernsehen mehr. Die haben den ganzen Tag ein Medium bei sich, nämlich Smartphone. Und das hat sich eben total auch geändert. Und es geht darum, dass man zunächst auch die Diskussion in der Familie bringt, was ist denn ein krankhaftes Medienverhalten und was ist dann auch ganz normal. Wir befinden uns im digitalen Wandel. Bereits in der Schule ist es ganz normal, auch mit Tablets und Co. umzugehen. Hausaufgaben werden virtuell gemacht. Meine Tochter facetimet mit ihren Freundinnen, um Hausaufgaben zu machen. Also das gehört auch dazu, das ist auch nicht krankhaft. Aber wo ist dann die Grenze? Und es ist eben kein Schwarz und kein Weiß und das macht die Sache eben auch so kompliziert. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir mit so einem Frühwarnsystem eben das erstmalig auch ins Gespräch bringen beim Kinder- und Jugendarzt, weil das Thema Medienverhalten gehört für uns zu einer psychischen Gesundheit dazu.
Sagt Christine Eninkel von der Krankenkasse DAK, die zusammen mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte ein sogenanntes Mediensucht-Screening testet. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Über Jahre haben die Medien in Japan über die Olympischen Spiele von Tokio berichtet, die dieses Jahr hätten stattfinden sollen. Der Tenor Begeisterung und Vorfreude auf das große Event. Und dann kam, nun ja, Sie wissen es, Corona. Im März wurden die Olympischen Spiele wegen der Pandemie auf den nächsten Sommer verschoben. Und seitdem hat sich im Land einiges verändert, nicht nur durch Corona-Maßnahmen. Die Mehrheit der Menschen in Japan ist, anders eben noch als vor ein paar Monaten, mittlerweile skeptisch gegenüber Tokio 2020 und auch gegenüber der Berichterstattung darüber. Felix Lill ist dem nachgegangen.
Alle Medien in Japan waren dafür. Alle haben gejubelt.
Erinnert sich Liu Homma 7 Jahre zurück, in den September des Jahres 2013. Tokio hatte gerade das Austragungsrecht für die Olympischen Spiele 2020 gewonnen. Über ein halbes Jahrhundert nach Tokio 1964 sollten die Sommerspiele endlich wieder nach Japan kommen. Der Publizist und Investigativjournalist Liu Homma war von Anfang an dagegen. Zu teuer würden die Spiele für den hochverschuldeten japanischen Staat werden. Liu Homma ist ein bekannter Autor im Land, hat 10 Bücher über diverse Themen geschrieben. Über Arbeitsbedingungen in Unternehmen, über den Reaktorunfall in Fukushima, über den Einfluss großer Werbeagenturen auf die Medienbranche. Es sind Themen, die Japan bewegen, wie Olympia. Aber zu Tokio 2020 sei er von den großen Medien nicht ein einziges Mal interviewt worden.
Die größten 5 Zeitungen Japans, die allesamt auch einen TV-Kanal unterhalten, sind Partner der Olympischen Spiele. In diesen Medien hört man nichts davon, dass sich die Kosten der Spiele vervielfacht haben. Und dass es nicht wahr ist, dass Tokio 2020 die Steuerzahler kein Geld kosten wird. Die wollen keine kritischen Stimmen.
Das System, von dem Homma spricht, ist schnell erklärt. Olympische Spiele finanzieren sich zum Teil durch private Sponsoren, die durch ihre Zuwendungen das Privileg erhalten, mit dem olympischen Banner zu werben. Im Fall von Tokio gehören zu diesen Partnern nicht nur Fluglinien, Banken und Lebensmittelhersteller, sondern auch die 5 führenden Tageszeitungen Japans. Die Rolle des kritischen Beobachters können die Zeitungen so kaum ausüben. Redakteure der großen Zeitungen berichten anonym, dass jene Texte, die die dunklen Seiten der Spiele von Tokio beleuchten, einfach nicht erscheinen. Oder sie würden nur stark abgeschwächt und gekürzt veröffentlicht. Nicht nur Yu Homma findet, dass die Olympia-Berichterstattung der großen Medienhäuser mit Journalismus wenig zu tun hat. Auch Eiji Kido sieht das so. Der Geschichtsprofessor und Medienexperte, der lange Zeit auch in Deutschland gelehrt hat, erkennt darin unter anderem Elitedenken. Bestärkt werde das gegenseitige Wohlwollen durch die Tradition der Kisha-Klabu. Das sind exklusive Presseclubs, die von Ministerien, großen Unternehmen und Verbänden unterhalten werden, um Journalisten zu informieren und bei der Stange zu halten.
Wer kein Mitglied des Presseclubs ist, hat Nachteile, ne? Direkte Übertragung einer Pressekonferenz. Die Journalisten tippen einfach. Sie bemühen sich, die Äußerung einfach so korrekt vermitteln. Und sie sind nicht in der Lage, kritische Fragen zu stellen.
Nur ist zuletzt die japanische Bevölkerung kritischer geworden. Die olympische Jubelstimmung ist vergangen, seit die Regierung wochenlang zögerte, ehe sie auf internationalen Druck erst am 24. März die Verschiebung Olympias verkündete. Mit diesem verspäteten Entschluss, so der Eindruck vieler Menschen, wurde auch eine frühere Reaktion auf die Pandemie verhindert. Seit Tokio 2020 nun um ein Jahr verschoben wurde, ergeben Umfragen, dass die Mehrheit der Menschen in Japan auch im Sommer 2021 kein Olympia in ihrer Hauptstadt will. Und die Medienhäuser? Die lassen mittlerweile etwas mehr Zweifel am Event zu. Das beobachtet Hiroki Ogasawara, Soziologieprofessor an der Universität Kobe und einer der bekanntesten Olympiakritiker im Land.
Die Stimmung ist etwas gekippt. Immer mehr Menschen werden ehrlich sprechen. Einige Athleten haben schon ihre Bedenken geäußert. Jeder würde gern bei den Olympischen Spielen starten. Aber kann ich das jetzt sagen, wo viele Menschen am Virus leiden? Und die Medien können diese Stimmen jetzt aufgreifen und sie auch im Fernsehen übertragen, weil die ganze Stimmung gekippt ist.
Um grundsätzliche Olympiakritik geht es dabei aber immer noch nicht, betont Investigativjournalist Ryu Homma.
Die Artikel über die Möglichkeit, dass es vielleicht keine Olympischen Spiele geben kann, gibt es wirklich erst seit kurzem. Aber so richtig kritisch sind die meisten auch nicht. Man sagt lieber, man braucht dringend einen Impfstoff und Medikamente, weil es sonst schwierig wird. Unmöglich? Das sagen die großen Medien nicht. Schwierig? Das mittlerweile schon.
Medienexperte Eiji Kido sieht darin auch ein Ablenkungsmanöver. Mit Berichten zur Sorge über die Machbarkeit der Spiele von Tokio ließ es sich über andere Themen hinwegsehen.
Zum Beispiel der ehemalige Vorsitzende des japanischen Olympischen Komitees. Gegen ihn gibt es Vermittlungen bei der französischen Staatsanwaltschaft. Die Medien sind schon wieder brav.
Über Kritik an der Berichterstattung über die Olympischen Spiele in Japan berichtete Felix Lill. Und von zu braver Berichterstattung zu gänzlich fehlender Berichterstattung. Die drohte einigen Regionen Australiens, als die einzige Nachrichtenagentur im Land, die AAP, Anfang des Jahres plötzlich vor dem Ausstand. Nach 85 Jahren. Denn Medienmogul Rupert Murdoch zog sich aus dem Geschäft zurück und wir bei Medias Res haben auch darüber berichtet. Nun aber sieht es ganz danach aus, als ob die AAP doch erstmal weitermachen kann, denn die australische Regierung will mit Subventionen einspringen. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Journalisten Jörg Schmielewski in Brisbane gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, warum es überhaupt so schlecht bestellt war um die AAP.
Zwei einflussreiche Gesellschafter der AAP, das private Fernsehnetzwerk Nine und Rupert Murdochs News Corp, haben ihre Verträge Ende Juni gekündigt. Murdochs Entscheidung ist eiskalt, denn die AAP wurde schließlich von seinem Vater gegründet und gehörte fast ein Jahrhundert zum Kern des Geschäfts. Es ist aber nicht die erste harte Maßnahme Murdochs in diesem Jahr. Etwa die Hälfte seiner Regionalzeitungen in Australien erscheint seit Anfang Juli nur noch online.
Rupert Murdoch ist ja als Medienunternehmer, Marktführer in seinem Heimatland, vielerorts sogar Monopolist. Sie sprechen da von einer eiskalten Entscheidung. Warum hat er diese Entscheidung getroffen?
Hintergrund sind Anzeigenverluste bei den Tageszeitungen und Abschreibungen beim Fernsehsender Foxtel. Die Geschäfte laufen seit vielen Jahren nicht mehr gut. News Corp verbuchte 2002 weltweit noch 20 Milliarden Euro Jahresumsatz. 2019 waren es nur noch rund 9 Milliarden. Murdoch verlangt aber, dass seine Medien maximalen Profit machen. Und dabei ist ihm die AAP ganz offenbar zur Last geworden. Inzwischen hat er eine unternehmensinterne Agentur gegründet und will deren Dienste künftig auch der Konkurrenz anbieten. Wohlwissend, dass auf dem australischen Markt für zwei große Nachrichtenagenturen kein Platz ist.
Und warum hat die australische Regierung nun Staatshilfen beschlossen? Was war der ausschlaggebende Punkt?
Die Bedeutung von Nachrichtenagenturen. Ohne Agenturberichte funktioniert das Geschäft überhaupt nicht mehr. Seit einigen Jahren werden Newsrooms, die Agenturmeldungen bearbeiten, kräftig ausgebaut, auch bei deutschen Qualitätszeitungen übrigens. Und das ist auch die Grundlage der australischen Entscheidung. Die Politik scheint zu erkennen, dass nicht nur Banken, sondern auch bestimmte Medien unverzichtbar sind. Und so hat die Regierung Morrison im April beispielsweise Subventionen in Höhe von 50 Millionen Dollar für regionale Medien bereitgestellt. Und als die neuen Gesellschafter der AAP Anlaufschwierigkeiten bei der Finanzierung hatten, hat die Regierung auch hier Staatshilfen beschlossen. Die Opposition unterstützt dies übrigens. Der frühere Premierminister Kevin Rudd hält Finanzhilfen für unverzichtbar und mehrere parteilose Abgeordnete übrigens auch.
Nun haben wir ja schon darüber gesprochen, dass vorher der Medienunternehmer Rupert Murdoch beteiligt war. Man hat auch gesagt, dieses Unternehmen war einfach sehr stark abhängig von ihm. Hat sich jetzt ja auch gezeigt. Ist die AAP nun durch diese Staatshilfen auch von der Regierung abhängig?
Ja, natürlich. Tatsache ist, dass Politiker versuchen, in den Medien Einfluss zu nehmen. In Australien geht dies übrigens viel unverhohlener vonstatten als in Deutschland. Meiner Meinung nach ist die AAP derzeit vergleichsweise wenig abhängig, da sich in der neuen Struktur private Gesellschafter und Regierung ausbalancieren. Die vereinbarte Gemeinnützigkeit der Agentur unterbindet eine Ausrichtung auf maximale Profite und so dürfte dieser Druck eben auch abnehmen.
Wir haben jetzt also eine neue Struktur mit privaten Investoren und diesen Staatshilfen. Ist die AAP damit vor dem Konkurs gerettet?
Das lässt sich jetzt noch nicht abschließend so sagen. Dass ein Unternehmen wie die AAP nun gemeinnützig geführt werden soll, ist aus australischer Sicht Neuland. Terra nullius sozusagen. Und meiner Meinung nach können die Mitarbeiter der AAP dennoch aufatmen, denn das Parlament, so wie es im Augenblick ausschaut, dürfte dafür sorgen, dass es auch künftig mindestens eine große Nachrichtenagentur in Australien geben wird.
Sagte mein Kollege Jörg Schmilewski. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Zukunft der einzigen großen australischen Nachrichtenagentur AAP gesprochen. Das Coronavirus als Jobkiller. In den verschiedensten Branchen, von der Autoindustrie bis hin zu Eventveranstaltern, wackeln derzeit wegen der Pandemie sehr viele Jobs. Medien bilden da gar keine Ausnahme. Lokalradios, Tageszeitungen, Magazine. Vielerorts sind Medienschaffende zum Beispiel in Kurzarbeit. Selbst der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist betroffen, zum Beispiel in der Schweiz. Die schweizerische Radiogesellschaft SRG hat nun die Streichung von Hunderten von Stellen angekündigt, wegen Corona. Doch warum ist ausgerechnet eine gebührenfinanzierte Senderfamilie vom Coronavirus betroffen? Mein Kollege Thomas Wagner weiß mehr dazu. Herr Wagner, was genau plant die SRG da?
Ja, sie muss den Rotstift anstellen, ansetzen, sparen und nochmals sparen. Und das zeigt so ein bisschen mit dem Blick auf die Zahlen. Wir reden von einem gesamten Jahresbudget von 1,6 Milliarden Schweizer Franken. Und jetzt muss man wissen, ein Schweizer Franke, das sind so ungefähr, ja, Pi mal Daumen, zwischen 90 und 95 Euro Cent. So. Und ein Viertel, und das ist das Besondere, ein Viertel dieses Etats wird in der Schweiz durch private Werbeeinnahmen abgedeckt, die in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk führen. Also das ist ein Anteil, der deutlich höher ist, als das bei den Landesrundfunkanstalten bei uns der Fall ist, bei den meisten zumindest. Ja, und diese Werbeeinnahmen, die sind brutal weggebrochen. Innerhalb von einem einzigen Jahr fehlen dort 65 Millionen Schweizer Franken. Und das ist natürlich starker Tobak. Deswegen hat die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG einen Sparplan beschlossen. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Stellenplan aus, sagt Edi Estermann, er ist Sprecher der SRG.
Wir gehen von 250 Stellen netto aus, die es abzubauen gilt in diesem Zeitraum. Versuchen natürlich, möglichst viele übernatürliche Fluktuationen auch abbauen zu können und mit Frühpensionierungen, für die wir Anreize schaffen würden. Aber es wird sicher auch zu Entlassungen kommen bei der SRG.
Das muss man nochmal wiederholen. Entlassungen bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunksender in einem europäischen Land mitten in Europa, nämlich in der Schweiz, das ist schon starker Tobak.
Die Journalistenverbände in der Schweiz, die kritisieren diese Entwicklung auch. Das ist zunächst erstmal logisch, weil ihre Mitglieder von Stellenstreichungen betroffen sein könnten. Aber die Befürchtungen gehen noch weiter. Die Gewerkschaftsvertreter sehen den Informationsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Schweiz in Gefahr.
Genau so ist es. Also man spricht hier von einer Schere. Einerseits Corona, ein Virus, das jetzt Sparzwänge generiert hier bei der SRG. Auf der anderen Seite Corona, ein Virus, das einen enormen Informationsbedarf andererseits generiert bei der Bevölkerung und damit auch eigentlich zur Folge haben müsste, dass der Informationsauftrag eigentlich ausgeweitet wird. Das verträgt sich, sagt Urs Thalmann, Sekretär der Schweizerischen Journalistengewerkschaft Impressum, nicht mit diesen Sparplänen.
Ja klar muss man zucken. Es geht um die Information der Bevölkerung. Die ist wichtiger denn je. Und was wir natürlich schon finden, ist, die Absurdität, die jetzt stattfindet, sieht man darin, dass die Information bei der Bevölkerung so gefragt ist wie noch nie. Und ausgerechnet ein Service-Public-Unternehmen, das ja eigentlich für diese Bedürfnisse der Bevölkerung da ist, muss jetzt allenfalls bei der Information abbauen. Und da finden wir schon, dass das sollte nicht der Fall sein und fordern natürlich auch von der Politik, dass sie allenfalls da eingreift und schaut, dass der Service Public eben aufrechterhalten bleibt.
Die SRG selber sagt, wir kriegen das schon hin und werden natürlich unseren Auftrag weiterhin erfüllen, auch übrigens die drei verschiedenen Sprachen bedienen, denn die Schweiz ist ja geteilt in eine französische, eine italienische und eine deutsche Sprachregion und es gibt auch noch das Rätoromanische, auch für diese Region wird ein eigenes Programm produziert.
Nun sind diese angekündigten Stellenstreichungspläne natürlich auch ein klein wenig ein Politikum, denn wir erinnern uns, im März 2018 befürworteten die Schweizerinnen und Schweizer im Rahmen einer Volksabstimmung mit über 70% die Beibehaltung von Rundfunkbeiträgen als wesentliche Finanzierungsgrundlage für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz. Damit verbunden war seinerzeit jedenfalls auch ein kleines Aber und genau dieses Aber fällt den Verantwortlichen jetzt in Krisenzeiten auf die Füße.
Genau, aber hieß nämlich damals, okay, wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter gebührenfinanziert haben, aber wir versprechen zu sparen und nochmals zu sparen. Deshalb wurde schon damals ein Sparprogramm aufgelegt, Stellenstreichungen versprochen, die auch noch im Raum stehen. Ja, und jetzt ist man sozusagen Opfer der eigenen Versprechung geworden von damals in einer Zeit, die man so hat nicht voraussehen können.
Sagt Thomas Wagner. Mit ihm habe ich über Stellenstreichungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz gesprochen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Florian Lerchbacher. Ich bin von der Oberhessischen Presse im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Unser Top-Thema für morgen dreht sich um die Rodungsarbeiten im Herrenwald. Momentan stehe ich nämlich mitten im Wald bei Stadt Allendorf, wo unter massivem Polizeischutz die Rodungsarbeiten für den Weiterbau der Autobahn 49 beginnen. Sehr zum Missfallen von Waldbesetzern, die Baumfällungen und das Straßenbauprojekt noch verhindern wollen.
30 Jahre nach der Wiedervereinigung wird auch in den Medien noch häufig zwischen Ost und West unterschieden. Das prägt unseren Blick und regt einige Menschen auf, zum Beispiel unsere Hörerin Katharina Dinter. Mit ihr diskutieren wir morgen in unserem neuen Podcast nach Redaktionsschluss, zu hören auf den gängigen Plattformen und in unserer DLF-Audiothek und in gekürzter Form auch on air, morgen dann an dieser Stelle. Für heute verabschiedet sich Isabel Klein. Hier folgt gleich der Büchermarkt. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.